Der Fußballkommentator Podcast, da bin ich wieder mit dem Rückblick auf den 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga und natürlich auch mit den News, die uns Anfang der Woche hier erreicht haben. Darüber werden wir auch reden, nämlich über den Abgang von Niko Kovac und einen anderen Abgang, den man vielleicht ein bisschen weniger erwartet hat, den von Christian Streich vom SC Freiburg. Nach 12 Jahren beendet er seine Trainerkarriere, zumindest für den Moment, beim SC Freiburg und geht. Das sind die Themen für heute. Ja, der 26. Spieltag der Bundesliga war jetzt nicht unbedingt einer mit den größten Überraschungen. Aber man muss sagen, dass einige Resultate schon relativ heftig waren. Wenn man zum Beispiel sofort mit dem Freitag nochmal anfängt, Köln gegen Leipzig, der FC. Ja, was soll man sagen? In der ersten Halbzeit sah das noch alles sehr gut aus. Man hat sich gut gegen Leipzig gewehrt, hat sich ein 1:1 zur Hälfte erkämpft. Man muss natürlich auch sagen, dass Leipzig auch schon in der ersten Halbzeit relativ dominant war und eigentlich hätte führen müssen von der Chancenverwertung her. Aber der FC hat dagegen gehalten und hat sich dieses 1:1 zur Pause auch irgendwie verdient gehabt. In der zweiten Halbzeit, ja, was soll man sagen? Da kann man das gar nicht mehr behaupten. Leipzig dominierte das Spiel. Innerhalb von ein paar Minuten stand es dann auch schon 2:3 und 4:1 und dann auch schlussendlich das 1:5. Da muss man auch sagen, die Klasse von RB Leipzig ist einfach etwas anderes als das, was man in Köln aktuell zu sehen bekommt. Es war in der zweiten Halbzeit die Vorstellung, leider muss man das so sagen, eines Absteigers. Allerdings sollte man es trotzdem nicht überbewerten. RB Leipzig ist in ganz anderen Regionen zu Hause, hat einen ganz anderen Kaderwert, hat auch von der Qualität her die besseren individuellen Spieler. Da konnte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass der FC etwas holen wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, es wird langsam knapp. Der FC muss ja aber irgendwo die Punkte herholen und da muss dann eben auch jetzt in dieser Phase, wo nur noch 8 Spiele übrig sind, muss man dann auch vielleicht irgendwie auch mal eine Überraschung schaffen, wenn man aus dem Keller raus will oder zumindest den Relegationsplatz sichern will. Aber das hat man da nicht gesehen am Freitag. Der FC, der dann am Ende unterging und klar unterlegen war und nochmal unterstrichen hat, dass er allerdings zu den Hauptkandidaten für den Abstieg zählt. Und so ist es auch nach diesem Spieltag. Der FC steht jetzt wieder auf einem direkten Abstiegsplatz und sämtliche Alarmglocken schrillen in Köln. Nur, was soll man ändern? Der Kader ist der, der er ist. Timo Schulz holt das Maximale heraus. Mehr ist einfach nicht drin. Man muss jetzt halt in den kommenden Wochen nach der Länderspielpause sehen, wenn die direkten Duelle auch anstehen mit den anderen Abstiegskandidaten. Da ist dann wirklich die letzte Möglichkeit für Köln, noch irgendwie entscheidend die Weichen ein wenig noch auf Klassenerhalt zu stellen, der immer noch rein theoretisch natürlich und auch nicht nur theoretisch, eigentlich auch in der Praxis noch umsetzbar ist. Vielleicht nicht mehr der direkte Klassenerhalt, dafür wird es jetzt langsam ein bisschen zu eng. Da sind 8 Punkte Rückstand dann doch ein kleines bisschen zu viel. Aber Platz 16 bleibt realistisch und somit automatisch noch eine zusätzliche Chance in der Relegation, dann am Ende doch die Klasse zu halten. Aber Köln muss jetzt unbedingt punkten, wenn sie diesen 16. Platz noch haben wollen, weil die Mainzer jetzt auch, wie schon öfters mal erwähnt, unter Bo Henriksen wirklich sich gesteigert haben, wieder guten Fußball zeigen, auch endlich die Torchancen nutzen. Und da ist jetzt der FC ein bisschen angenockt, weil Platz 16 bisher relativ sicher schien, jetzt doch wieder nicht. Also es wird heiß werden in Köln in den nächsten Wochen. Wir haben natürlich ein Auge darauf, genauso wie wir auch weiterhin die Entwicklung von RB Leipzig beobachten werden in dieser Saison. Es geht immer noch um Platz 4. Der Vorteil der Leipziger könnte sein, dass sie das direkte Duell mit Dortmund noch haben und dass die Dortmunder auch noch fast alle großen Teams, die starken Teams noch vor der Brust hat und dass die Hoffnung besteht, dass die Dortmunder da dann nochmal die entscheidenden Punkte liegen lassen. Aber wie gesagt, für den FC sieht es wirklich sehr schlecht aus und in den letzten 8 Spielen muss da noch was passieren, weil sonst steht am Ende tatsächlich vielleicht sogar der direkte Abstieg. Aber wollen wir die Kölner nicht schon wieder tut sagen, hatten wir schon, dann kamen sie doch nochmal ein bisschen zurück. Relegationsplatz 16 bleibt realistisch, ist aber wohl auch das realistischste Ziel in dieser Saison noch für den FC. Und ja, da müssen sie jetzt alles reinwerfen, um dieses Teilziel zumindest noch zu erreichen, um wenigstens nicht direkt abzusteigen, sondern noch eine zusätzliche Chance in der Relegation bekommen. Dann schauen wir uns nochmal den Samstag an. Union Berlin ist befreit, kann man wirklich sagen. Lennart Bjelica macht da einen guten Job. Ich muss mich da auch ein bisschen korrigieren, als ich damals mich sehr aufgeregt habe über seinen Ausraster, als er gegen Sané ausgeteilt hat und dann mit Rot vom Platz flog, für einige Spiele gesperrt war. Da dachte ich schon, dass wenn Bärendienst an Union, gerade weil sie auch in der Phase noch viel tiefer im Abstiegskampf gesteckt haben, aber siehe da, das Ganze hat sich erholt, beruhigt. Im Moment redet auch keiner mehr von dieser Situation. Warum auch? Union hat sich gesteigert und hat auch mit dem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen einen weiteren riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Mittlerweile sind sie auf Platz 13 mit immerhin 9 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und 10 Punkte Vorsprung sind es dann ja auf den direkten Abstiegsplatz. Man kann wirklich sagen, die Unioner haben sich erholt und sind auf dem richtigen Weg. Soll man bei Werder Bremen jetzt von einer kleineren Krise reden? Ich glaube nicht. Werder bleibt auf der sicheren Seite mit seinen 30 Punkten, trotz der erneuten Niederlage in dieser Woche. Ist trotzdem nicht viel geschehen. Ich glaube auch nicht persönlich, auch nicht, dass Werder Bremen nochmal Probleme mit dem Klassenerhalt bekommt. Es ist auch klar, die Truppe ist noch nicht so weit, um internationale Plätze anzugreifen. Dafür reicht die Kaderstärke einfach noch nicht aus und man ist auch einfach nicht konstant genug. Aber das macht nichts durch diesen Zwischensport. Kurz nach der Winterpause glaube ich schon, dass Werder Bremen die Grundlage gelegt hat für den Klassenerhalt und dass da aus Werder Sicht auch nicht mehr sehr viel passieren wird. Ich denke, dass das auch zu großen Teilen auf Union Berlin zutrifft. Auch da dürften die Berliner jetzt wirklich gesichert sein. Und ich glaube auch nicht, dass Union da noch mal tiefer reingerät. Es sind nur noch 8 Spiele. Die Vorsprung ist ziemlich groß mit 9 Punkten auf dem Relegationsplatz. Wie gesagt, 10 auf Köln. Da dürfte nicht mehr viel schief gehen. Trotzdem muss man sagen, Union wirkt befreiter mit einer guten Leistung gegen Werder Bremen. Dass wir ein bisschen enttäuscht sind, haben wir ein bisschen mehr von Werder Bremen erwartet, aber am Ende ist es für beide Teams wohl eher jetzt, dass die Saison langsam aber sicher ausklingen gelassen wird. Da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Vom VfL Wolfsburg kann man das nicht behaupten. Die Wölfe jetzt auch schon wieder mit einer Niederlage und wieder in Unterzahl und wieder recht willenlos beim 1:3. Dabei sah es lange sehr gut aus. Die Wölfe hatten einen guten Eindruck gemacht gegen Augsburg in der ersten Hälfte vor allem. Und führten auch verdient mit 1:0. Dann aber diese unberechtigte rote Karte, als dann da noch sogar aus diesem Freistoß, der daraus resultierte, der Ausgleich fiel. Aber man muss wirklich sagen, in der zweiten Hälfte war das natürlich viel zu wenig, auch wenn man in Unterzahl ist. Es ist der FC Augsburg, die Mannschaft der Stunde schon. Aber da muss vom VfL Wolfsburg auch zu 10 wesentlich mehr kommen. Das war nicht so. Stattdessen hat Augsburg das gut gemacht, seine Überzahl genutzt und am Ende einen 3:1-Sieg eingefahren, der vierte Sieg in Folge ist. Vierte Sieg in Folge für den FC Augsburg, sehr außergewöhnlich. Und urplötzlich stehen die bayerischen Schwaben auf Platz 7. Das ist schon eine große Überraschung zu diesem Zeitpunkt der Saison. Hätte man nicht unbedingt damit gerechnet. Wer mehr wissen will, ich habe natürlich auch einen Artikel im Blog geschrieben. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sehr gerne auf Facebook einfach in der Suche der Fußballkommentator eingehen. Mir natürlich dann auch folgen. Wäre auch nicht schlecht. Und da könnt ihr dann lesen, was ich so über den FC Augsburg denke und den Saisonverlauf. Über die Wölfe gibt es nicht mehr sehr viel zu sagen. Und außer das, was natürlich jetzt am Montag mehr oder weniger eintreffen musste, nämlich dass Niko Kovac es nicht schafft bis zum Saisonende. Das war absehbar. Zu viele Niederlagen, keine Siege. 11 oder jetzt, glaube ich, 12 Spiele ohne Erfolg. Und das kann auch in Wolfsburg dann niemand mehr verantworten. Und deswegen musste Niko Kovac dann jetzt auch
gehen. Ralf Hasenhüttl wird übernehmen. Der hätte sowieso übernommen. Da war eigentlich alles schon klar, dass er ab Sommer Niko Kovac ablösen würde. Aber die Negativserie vom VfL Wolfsburg hat es dann halt eben notwendig gemacht, dass man eher reagiert und Hasenhüttl jetzt schon holt. Was man wirklich sagen muss, ist mein Unverständnis darüber, warum man in Wolfsburg so lange gewartet hat. In der Winterpause hätte man eigentlich schon reagieren müssen. Da sah es auch schon nicht besonders rosig aus. Stattdessen hat man Niko Kovac weitermachen lassen. Hat die Mannschaft meines Erachtens auch nicht mehr erreicht, konnte sie auch nicht mehr richtig einstellen. Und die Wölfe trudelten immer tiefer in den Tabellenkeller. Und jetzt sind es nur noch 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 7 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Ich sage jetzt nicht, dass die Wölfe unbedingt noch in akute Abstiegsnot geraten werden oder könnten, aber man sollte das mit Vorsicht genießen und auch mit einem wachenden Auge beobachten, weil es kann sehr schnell gehen, dass da unten im Keller einer 2 Spiele gewinnt, und wenn Wolfsburg seine Negativserie fortsetzt, dann kann es sehr schnell passieren, dass man urplötzlich doch noch bangen muss. Und deswegen kann ich jetzt verstehen, dass man zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt sagt, es braucht einen neuen Impuls, und ich sehe das auch genauso wie die Wolfsburger Führung, dass man jetzt sagen musste, nein, mit Niko Kovac schaffen wir das nicht oder wird es nicht so weitergehen können, es braucht einen neuen Impuls. Ralf Hasenhüttl ist da und man wird sehen, wie die Reaktion der Mannschaft ist nach der Länderspielpause. Er hat jetzt ein bisschen Zeit, da auch was einzustudieren, die Mannschaft besser kennenzulernen, seine Ideen einzubringen und dann auch das ein oder andere bestimmt zu ändern, um den VfL Wolfsburg in sichereres Fahrwasser zu bringen, was diese Saison betrifft. Weil viel mehr wird da nicht mehr möglich sein, dass man einfach versucht, nicht in diesen Abstiegsstrudel noch rein zu geraten und dann eben im Sommer die nötigen Umstellungen macht, um in der nächsten Saison dann hoffentlich aus Wolfsburger Sicht dann auch das, was wirklich im Kader steckt, auch abzurufen. Und ich denke, wenn Ralf Hasenhüttl das einigermaßen hinbekommt, wenn er da seine Ideen umsetzen kann, dann gehört Wolfsburg für mich zu den Kandidaten für die Plätze 5 bis 7 auf jeden Fall bei diesem Kader. Man weiß ja auch noch nicht, wie die Wölfe im Sommer reagieren werden, ob es noch große Veränderungen geben wird. Auf jeden Fall wäre es nicht kein Unding, weil man muss natürlich auch den Kader unter Druck setzen, die Spieler unter Druck setzen, und da kann es nicht schaden, wenn der eine oder andere Konkurrent dazukommt und dass man da in Wolfsburg den Spielern auch mal Beine macht, weil sie können es auf jeden Fall, und es ist eigentlich schon sehr erschreckend und sehr erstaunlich, dass Wolfsburg da mit 25 Punkten mit im Keller hängt und in den letzten Wochen und Monaten auch die Bilanz eines Absteigers aufgezeigt hat, und die Wölfe also auch sehr, sehr froh sein können, dass vor allem jetzt Mainz, Köln und Darmstadt nur selten Dreier landen und eher da unten festhängen. Aber wie gesagt, die Mainzer machen einen guten Eindruck, haben wieder gewonnen. Und da ist es vielleicht nicht schlecht für Vereine wie Wolfsburg und auch VfL Bochum, über die wir noch sprechen werden, und dann waches Auge zu behalten, um nicht in diesen Abstiegsstrudel hineinzugraten. Also abschließend zu Wolfsburg nochmal. Es ist genau jetzt nochmal der richtige Moment, um neue Impulse zu setzen, weil sonst, glaube ich, wäre es vielleicht sogar noch mal brenzlig geworden, was den Klassenerhalt betrifft. Natürlich sind die Wölfe noch nicht gerettet, sie sind nicht aus dem Gröbsten raus, ganz im Gegenteil. Und es wird eben der Job von Ralf Hasenhüttl jetzt sein, das Fahrwasser zu beruhigen und dass die Wölfe ein bisschen ruhiger arbeiten können. Ja, dann hatten wir ein sehr wichtiges Spiel, wir haben es schon anklingen lassen, ich habe es schon anklingen lassen, Mainz gegen den VfL Bochum. Ja, und was soll man sagen? Die Mainzer leben. Seit Bo Henriksen da ist, geht es wieder bergauf. Okay, das 1:8 gegen die Bayern, das klammern wir jetzt mal aus. Das ist auch nichts, worüber man sich lange aufregen muss. Vor allem schon mal gar nicht, wenn man dann das viel wichtigere Heimspiel daheim zu Hause, das Heimspiel gegen den VfL Bochum mit 2:0 gewinnt. Natürlich kann man diskutieren über diesen Elfmeter, den die Mainzer bekommen haben, muss man den unbedingt geben. Ich bin ganz ehrlich, aus meiner Sicht hätte ich den Elfmeter nicht gegeben. Der Ball wurde gespielt, und dass man dann auch irgendwann und irgendwo den Gegner berührt, gehört beim Fußball einfach dazu. Und dann können wir jede Woche 5 bis 10 Elfmeter geben. Also Es ist ein Unding, dass solche Dinge auch vom VAR nicht korrigiert werden. Das muss nicht sein und es ist auch keine Werbung für den Fußball in der Hinsicht, wenn da Fehlentscheidungen getroffen werden, die eigentlich nicht sein müssten. Dann gibt es natürlich wieder Diskussionen, war es eine krasse Fehlentscheidung, war es keine krasse Fehlentscheidung. Es ist so vieles da, was abgewägt wird, was der eine vielleicht sagt, das ist eine krasse Fehlentscheidung, sagt der andere, nein, kann man aber trotzdem geben, weil er berührt ihn ja trotzdem. Es ist auf jeden Fall dann ein Foul und dann so weiter und so fort. Aber nein, so sollte man das nicht sehen. Hier geht es um sehr wichtige Dinge, hier geht es um den Klassenerhalt und da sollte man dann auch schon etwas genauer hinschauen. Und ich sage ja, ich persönlich hätte diesen Elfmeter gegen Bochum nicht gegeben. Man muss allerdings auch sagen, dass die Mainzer sich den Sieg trotzdem verdient haben. Sie waren in dieser Abstiegsschlacht, um es mal so zu nennen, die bessere Mannschaft, die galligere Mannschaft, wie man so gerne sagt. Ich liebe diesen Begriff gallig, gallige Mannschaft. Und ja, das hatten die Mainzer halt eben in sich. Wie auch nicht, wenn man Bo Henriksen an der Seitenlinie sieht, wie er wuselt und mitgeht, jubelt, schreit, fast schon Purzelbäume schlägt. Also dieser Mann gibt wirklich alles und es wäre schade, wenn die Mainzer sich davon nicht anstecken ließen, die Spieler, aber sie lassen sich davon anstecken, sie glauben wieder an sich und jetzt sieht es ja auch wieder ein Stück weit besser aus. Durch den Sieg konnte man die Kölner in der Tabelle überholen und den wichtigen Relegationsplatz belegen und wie schon gesagt, wer weiß, was noch geht. Wolfsburg und Bochum sind nur 6 Punkte weg. Wie gesagt, das kann ganz schnell gehen. Mal 2 Siege in Folge und die anderen verlieren 2-mal, dann ist schon der Abstand wieder auf 0. Also es gibt Hoffnung, es brennt Licht im Keller, vor allem beim FSV Mainz 05. Wir wollen auch die Kölner noch nicht ganz abschreiben. Wer weiß, was da vielleicht noch geht. In den direkten Duellen haben die Kölner auch noch die Möglichkeit, was zu bewerkstelligen, sei es Relegation oder vielleicht direkter Klassenerhalt. Beides ist tatsächlich immer noch möglich und es bleibt spannend im Keller. Die Bochumer müssen sich vorwerfen lassen, dass sie nicht genug getan haben. Natürlich der Elfmeter, aber das ist ja nicht das Einzige. Von den Bochumer kam nicht besonders viel. Sie ließen sich von den Mainzern den Schneid abkaufen. Man hat gemerkt, die Mainzer, die brennen im Abstiegskampf, die wollen da raus, während die Bochumer eher ein bisschen lethargisch daherkommen, auch schon die letzten Wochen nicht ganz überzeugend gespielt haben und jetzt doch wieder bangen Auges hinter sich schauen müssen, in den Rückblick schauen müssen, weil da in diesem Rückspiegel die Mainzer, wenn auch noch relativ klein, aber sie tauchen in diesem Rückspiegel auf und da muss jetzt natürlich auch der Trainer Letsch auch gucken, wie er die Mannschaft wieder stabilisieren kann und da hat er jetzt bestimmt den Vorteil mit der Länderspielpause, dass er nochmal fein justieren kann, die Mannschaft nochmal einschwören kann auf die Saisonschlussphase, die für die Bochumer tatsächlich auch nochmal was mit dem Thema Abstieg zu tun haben könnte. Das muss man dann in den nächsten Wochen beobachten. Von der Formstärke her sehe ich jetzt unten eben jetzt die Mainzer als eher die Mannschaft, die jetzt Rückenwind hatte, die nochmal beißt und nochmal will. Und da könnte es, wie gesagt, für die Bochumer und auch die Wolfsburger, wenn sich da nichts ändert, noch einmal im negativen Sinne interessant werden. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Dann gab es das Spiel Heidenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Beide neutralisierten sich mehr oder weniger. In der ersten Halbzeit waren die Gladbacher vielleicht die leicht bessere Mannschaft. Und deswegen führten sie auch zur Pause verdient. In der zweiten Hälfte allerdings muss man sagen, dann hat man das gesehen, was man von den Gladbachern auch sehr oft in dieser Saison gesehen hat. Plötzlich geht gar nichts mehr. Heidenheim machte Druck, kommt zum Ausgleich und danach wankt Borussia Mönchengladbach ganz, ganz heftig. Und wenn die Heidenheimer noch das 2:1 gemacht hätten, wäre das tatsächlich verdient gewesen, weil sie einfach in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren. Gladbach kam kaum noch aus der eigenen Hälfte raus und durfte sich am Ende bei den Heidenheimern man eigentlich bedanken, dass sie dieses Spiel nicht verloren haben. Wie es mit Sioane weitergeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier der Anspruch auch bei Borussia Mönchengladbach ist, so in der Tabelle ein bisschen überall im Nirgendwo irgendwo rumschwirren und 28 Punkte, Platz 12 klingt im ersten Moment gut, wenn man das aber alles analysiert und vor allem, wenn man auch schaut, dass Gladbach aber auch immerhin schon 50 Gegentore kassiert hat, das ist schon enorm, 50 Gegentore, da haben eigentlich nur Bochum und Darmstadt mehr
kassiert. Und das ist auch schon erschreckend. Das ist dann von der Abwehr her, ist das ein Relegationsplatz, also ein schwacher Wert. Und da muss man auch nochmal ansetzen, was die Abwehrarbeit auch bei Gladbach eben angeht. Viel passieren wird wohl nicht mehr. 9 Punkte Vorsprung für die Gladbacher auf Mainz und auch 10 auf Köln. Heidenheim hat noch einen Punkt mehr, sieht also noch ein bisschen besser aus. Die Heidenheimer auch weiterhin nicht mit dem nötigen Spielglück. Sie hätten dieses Spiel in Gladbach vielleicht auch gewinnen können und würden dann noch ein bisschen besser da stehen. Aber ich glaube nicht, dass Frank Schmidt da irgendwo ein Problem sieht. Wenn man sieht, Heidenheim liegt auf Platz 11, jenseits von Gut und Böse. 10 Punkte Vorsprung auf Mainz, 11 Punkte auf Köln und es sind nur noch 8 Spiele. Also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering, dass Heidenheim nochmal in den Abstiegskampf gerät. Und ich denke auch, die Gladbacher dürften eigentlich die Saison relativ ruhig zu Ende spielen können, was aber jetzt nicht unbedingt heißt, dass das überragend ist, sondern auch viel, wie schon erwähnt, dem zu verdanken ist, dass vor allem die drei letzten viel zu wenig Punkte aufweisen, um da nochmal Druck ausüben zu können. Ja, was soll man zu den Bayern sagen? Einige sagen, wow, in Darmstadt 2 Gegentore kassieren, boah, das geht doch gar nicht und was ist da los? Ich halte das für übertrieben, wenn man kurz vor Schluss 5:1 führt, da kann es schon mal sein, dass man vielleicht ein bisschen das Ganze ein bisschen lockerer angeht. Dann kann es auch mal passieren, dass auch der Außenseiter noch ein zweites Tor erzielt, aber das ist wirklich das Haar in der Suppe suchen und das wird bei den Münchnern im Moment ja sehr, sehr gerne gemacht. Trotzdem muss man sagen, in der zweiten Halbzeit war es ein guter Auftritt. Der in der ersten Halbzeit war eher so Medium, auch wenn Bayern klar dominiert hat, war das doch zu wenig. Auch die Chancenverwertung war nicht gut. Dann liegt man plötzlich 0:1 zurück, wehrt sich dann aber gut und kann das Spiel dann noch drehen. Vor der Pause führt man dann schlussendlich mit 2:1 und im zweiten Durchgang brennt da auch nicht mehr viel an. Trotzdem muss man hier auch für die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht ein Lob übrig haben. Sie haben sich gut gewehrt gegen die Bayern. Am Ende war einfach diese absolute Klasse der Bayern, auch die individuelle Qualität, einfach viel zu groß, als dass da wirklich eine reelle Chance für die Darmstädter bestanden hätte. Und von daher würde ich da auch mit den Darmstädtern nicht so hart ins Gericht gehen. Das sind sozusagen die Bonusspiele, die man so hat, wenn man halt gegen Bayern, gegen Borussia Dortmund, gegen RB Leipzig und Stuttgart und wie sie alle heißen, dann ist das alles Bonus. Allerdings muss man schon sagen, dass ich ja auch da keine Hoffnung mehr sehe für Darmstadt 98. Für mich sind sie mit Sicherheit der erste Absteiger. Die Qualität reicht nicht. Wir haben es so oft gesagt, wir haben es auch so oft gesehen. Und das wird ein Bonusjahr für Darmstadt sein, eine Bonussaison in der Bundesliga. Und nächstes Jahr wird man am Böllenfalltor wohl wieder nur Zweitliga-Fußball sehen können. Die Klasse reicht einfach nicht, um in der Bundesliga zu bestehen. Ja, wie gesagt, die Bayern mit einem Sieg, dann kriegen sie auch noch gesagt, ja, die feiern das, als wenn sie Meister geworden werden. Ich finde das gut, dass man das nicht einfach so abhackt und einfach nur nüchtern sieht und sagt, oh, ist ja Darmstadt, locker, leicht, gar kein Problem. Die Woche davor, boah, ist ja nur Mainz und so weiter und so fort. Nein, das sind die Spiele, die man ernst nehmen muss und man muss sagen, die Bayern haben diese Spiele ernst genommen und dann, wenn man so kritisiert wurde und so viel gemeckert wurde, die Situation um Thomas Tuchel, ich kann mir dann schon vorstellen, dass die Mannschaft dann auch die Feste feiert, wie sie fallen. Und warum sollte man einen Sieg gegen Mainz und auch einen Sieg gegen Darmstadt, warum sollte man den nicht feiern? Im Fußball geht es darum zu gewinnen und sich darüber zu freuen, wenn man gewonnen hat. Von daher habe ich gar kein Problem damit, dass die Bayern das ausgiebig feiern. Ich meine, wenn sie nicht gut spielen, bekommen sie auf die Fresse, um es mal so zu sagen. Wenn sie jetzt feiern, weil sie gewonnen haben, dann kriegen sie auch auf die Fresse. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Also von meiner Seite aus sollen die Bayern feiern, wie sie wollen. Wenn sie diese Siege einfahren, dann ist das auch gerechtfertigt und man wird beobachten, wie die Bayern das weiter lösen werden. Man muss wirklich sagen, man hat eine Phase, wo man gedacht hat, oh je, jetzt geht gar nichts mehr. Thomas Tuchel wird das Ende der Saison nicht erleben, aber mittlerweile muss man wirklich festhalten, dass da anscheinend ein Konsens gefunden wurde, den Trainer und Mannschaft
beide wohl als gut empfinden und so versucht man dann halt jetzt diese Saison so gut wie möglich noch abzuschließen und auch Leverkusen nicht noch weiter entkommen zu lassen. Auch das ist Bayern-Style, dass man sich da jetzt auch nicht mit 12, 14, 16 Punkten abspeisen lassen will und vielleicht sogar noch Stuttgart überholen lassen will. Da geht es dann natürlich auch schon noch ein bisschen um die Ehre in der Bundesliga und die glaube ich schon, dass die Bayern die noch einigermaßen retten werden. Wir wissen alle, wenn wir es realistisch sehen, dass die Bayern gar nicht mal so eine schlechte Saison spielen. In den meisten Saisons hätte das locker gereicht, um Meister zu werden. Diese Saison gibt es halt die Übermannschaft Bayer Leverkusen und man kann den Bayern also auch nicht großartig vorwerfen. Es war ja klar, dass man nicht 20, 30 Meisterschaften hintereinander gewinnt, dass auch irgendwann mal jemand dazwischen grätschen wird und so ist das eben dieses Jahr. Die Trennung von Tuchel, wie schon gesagt, ist natürlich trotzdem absolut notwendig. Mannschaft und Trainer passen nicht zusammen und da muss man halt gucken, wer nächste Saison kommt. In der Champions League bin ich mir auch sicher gegen Arsenal. Ich sehe die Bayern da gar nicht so chancenlos. Wie gesagt, wenn sie ihren besten Fußball spielen, sind sie immer noch sehr, 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 sehr schwer zu besiegen. Und wenn sie jetzt ihren Rhythmus wieder gefunden haben, dann kann man von den Münchnern bestimmt noch das eine oder andere erwarten. Ja, dann hatten wir am Samstagabend Topspiel, wie Sky das nennt, zwischen Hoffenheim und dem VfB Stuttgart. Und es war ein Topspiel, vor allem vom VfB Stuttgart. Es war wirklich famos, es war zum Zungenschnalzen. Quasi jede Aktion war fast schon ein Erlebnis. Ständig passierte was, ständig wurde auf Hoffenheim Druck ausgeübt. Ständig kamen tolle Pässe, tolle Flanken, Torszenen. Und schöne Tore, die der VfB Stuttgart erzielt hat. Und eigentlich ist es bei Hoffenheim nur Oliver Baumann zu verdanken, dass das nicht zu einem Debakel wurde. Hoffenheim fand quasi nicht statt, hatte vielleicht ein, zwei Chancen. Ein Lattentreffer in der zweiten Hälfte beim Stand von 0-3 war dabei, dass das Spiel schon längst gelaufen war. Trotzdem würde ich den Hoffenheimern hier nicht viel vorwerfen. Die Stuttgarter waren sowas von in Spiellaune und ich glaube, die hätten fast jeden an diesem Samstagabend überrollt mit dieser Lust, mit dieser Gier, mit diesem Willen, mit dieser Spielfreude. Man kann es nicht oft genug sagen, wird gezaubert. Hasse die Gerassis, die Führichs, die Mios, die Undavs, die Mittelstädts, die Antons und wie sie alle heißen. Eigentlich ist jeder Stuttgarter Spieler in dieser Saison ein richtiger Held. Und was die da auf den Platz zaubern, das lässt wirklich das Herz jedes Fußballfans doch eigentlich höher schlagen. Und da kann man dann auch mal über Rivalitäten hinwegsehen. Man kann wirklich sagen, VfB Stuttgart, Daumen hoch. Das ist einfach absolut sensationell und dieser Sieg gegen Hoffenheim ist eigentlich viel zu niedrig. Es war viel deutlicher, als das Ergebnis es aussagt. Und so cruisen die Schwaben gemächlich und relaxed Richtung Champions League. Ich glaube auch nicht, dass sie sich das noch nehmen lassen. Es sind nur noch 8 Spiele. Die anderen nehmen sich dahinter auch noch Punkte weg. Es kommen noch Feiertage. Die Stuttgarter werden noch gegen Bayern München spielen und das zu Hause. Da traue ich den Schwaben auch durchaus etwas zu, wenn sie diesen Fußball konservieren können, den sie jetzt wieder gegen Hoffenheim zelebriert haben. Also muss wirklich sagen, das macht Spaß, das hat Lust gemacht. Das Spiel war so schnell vorbei. Ich dachte, 90 Minuten schon vorbei. Und das sagt eigentlich aus, dass da Positives, sehr viel Positives war. VfB Stuttgart ist einfach großartig. Für die Hoffenheimer wird es langsam ein bisschen eng, was Platz 6 betrifft. Auch wenn Frankfurt nicht gewonnen hat, aber ob das wirklich reicht, um international zu spielen, werden die nächsten Wochen dann auch zeigen. Ich glaube eher nicht, dass Hoffenheim da noch an den 6. Platz herankommen kann. Ich denke, es wird so irgendwo zwischen 7 und 9 werden, wo die Hoffenheimer einfahren werden. Zumindest gegen Stuttgart jetzt am Samstag hatten sie nicht den Hauch einer Chance. Aber ich glaube, da hätten viele an dem Abend kein Land gegen die Superschwaben gesehen. Also Stuttgart weiter Richtung Champions League. Dann kommen wir zum Sonntag und gucken uns zuerst die Partie zwischen Dortmund und Frankfurt an. Das war nicht wirklich ein Leckerbissen. Zumindest die zweite Halbzeit war eher zum Vergessen. Die erste Halbzeit war noch relativ gut, vor allem weil die Dortmunder, wie schon so oft gesehen, eine gute Anfangsphase gespielt haben. Diesmal Pech hatten, oder das heißt Pech, Schlotterbeck mit einem sehr großen Fehler, mit einem riesigen Patzer. Dann liegt man dann plötzlich in der besten Phase 0-1 zurück. Was ich diesmal lobend erwähnen muss, ist, dass die Dortmunder nach dem 0-1 nicht eingebrochen sind, nein, sie haben ihr Spiel weiter durchgezogen, weiter Druck gemacht, weiter sich Chancen erarbeitet. Und dann stand es dann auch am Ende der Halbzeit verdient 1:1. Ja, in der zweiten Hälfte, ich habe es auch im Blog nochmal geschrieben, ich habe es so oft schon in dieser Saison gesagt, dass es mir mittlerweile schon fast peinlich ist, das schon wieder erwähnen zu müssen. Und es wird auch langsam langweilig. Es ist halt diese Saison einfach so, dass die zweite Hälfte bei Borussia Dortmund das Fußballspiel mehr oder weniger eingestellt wird, was auch immer die Gründe sein mögen. Wie ich auch im Blog angegeben habe, ich wäre gerne mal Mäuschen in der BVB-Kabine, um zu verstehen, was da in der Halbzeitpause passiert, was da diskutiert wird, was für Marschrouten da vorgegeben werden, dass dann der BVB in der zweiten Hälfte viel zu abwarten, viel zu langsam, zu tranisch, zu lethargisch, ohne Ideen, ohne Schwung die zweite Halbzeit absolviert und so zulässt, dass die Eintracht, die eigentlich nicht so richtig im Spiel war, dann plötzlich doch nochmal im Spiel ist. Allerdings muss man auch sagen, dass die Frankfurter daraus sehr wenig Kapital geschlagen haben, nur vereinzelte Chancen hatten, und da muss man den Frankfurtern das schon wirklich vorwerfen, dass sie die Situation da nicht besser genutzt hatten. Sie hatten ein paar Umstellungen, die da schon wieder gereicht haben, um der Borussia einigermaßen den Zahn zu ziehen. Ja, und als man dann dachte, ja, es wird wohl wieder kein berauschender Abend für die Borussia, und es sah eine Zeit lang auch so aus, als wenn das Unentschieden bestehen bleiben würde, aber dann gab es halt die Standardsituationen. Hummels, der dann nach einem Freistoß zum 2:1 köpft und dann den aus meiner Sicht absolut berechtigten Elfmeter, den es da gab. Man sieht sehr, sehr gut, wie heißt er jetzt nochmal? Wieder Nationalspieler Koch dann Stürmer auf den Fuß tritt, und der Elfmeter ist absolut gerechtfertigt, und ja, Can macht den Ball rein. Dann heißt es wieder, ja, aber Can dürfte gar nicht mehr auf dem Platz stehen. Ich habe es auch im Blog schon erklärt, auch auf diversen Seiten nochmal von mir gegeben, um es mal so auszudrücken, dass ich das durchaus nachvollziehen kann, dass man da nicht glattrot zeigen durfte. Der Angriff war heftig. Da bin ich voll klar. Es war auch ein Foul, aber er spielt deutlich den Ball am Anfang. Ja, und dann kann der Fuß sich nicht auflösen, nachdem er den Ball gespielt hat. Er muss ja irgendwo hin, und dann fliegt er halt an den Knöchel des Gegenspielers. Deswegen im ersten Augenblick schien es auch klar, die rote Karte, dass man die geben könnte. Aber wenn man sich das dann wieder angesehen hat und was auch der Schiedsrichter halt auch Stieler gemacht hat, sich das angesehen, und dann kann man feststellen, dass Rot einfach zu hart ist. Und in dem Moment wird es dann halt auch eine klare Fehlentscheidung. Und weil das Regelwerk in dem Fall nun mal eben gelb ermöglicht, kann man sagen, das ist zu heftig, den Spieler vom Platz zu stellen in dieser Situation. Natürlich ist es rettend, dass der Spieler zuerst irgendwie den Ball noch spielt, und dann kann man das, weil es auch von der Seite ist, kann man das bei Gelb belassen, auch wenn das viele anders sehen. Das ist auch legitim, dass viele das anders sehen, aber aus meiner Sicht ist hier regelkonform gewesen, und hier hat der VAR dann auch die Arbeit geleistet, die man ja eigentlich von ihm erwartet, nämlich klare Fehlentscheidungen zu revidieren, und hier lag eine vor, und deswegen ist es für mich auch ganz legitim, dass Can nicht vom Platz musste. Ja, am Ende muss man wieder feststellen, ja, Borussia Dortmund gewinnt, ja, Borussia Dortmund steht auf Platz 4, aber das Wie ist wirklich eine Katastrophe in diesem Jahr. Man muss sich halt wohl daran gewöhnen, wenn das der neue Stil und der neue Anspruch bei Borussia Dortmund und auch bei den Fans wäre oder ist, ja, dann kann man damit zufrieden sein. Ich denke aber schon, wenn ich die Foren beobachte, die Diskussionen, die es gibt, denke ich aber schon und weiß auch, dass sehr, sehr viele Dortmund-Fans das auch absolut nicht positiv sehen, wie die Dortmunder auftreten. Das ist eines BVB teilweise nicht mal würdig mehr, was da abläuft. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, was Terzic sich in den Halbzeitpausen so denkt, wenn dann danach von der Borussia nichts und gar nichts mehr zu sehen ist und immer wieder diese seltsam lethargischen Auftritte, ja, da täuschen die Siege schon ein bisschen weg. Und ich bin mal ganz hart und ganz ehrlich, alles schön und gut, dass Borussia Dortmund in der Champions League im Viertelfinale steht, aber ich sage trotzdem, egal wie, der BVB gehört mit Sicherheit nicht zu den 8 besten Mannschaften in Europa. Vielleicht auf einem Tableau, auf einem Spielplan von der Champions League
aber in der Realität mit Sicherheit nicht. Man wird sehen, wie es gegen Atletico laufen wird in der Champions League. Das wird dann im April sein. Jetzt erstmal Länderspielpause und dann muss man beobachten, wie Borussia Dortmund spielen wird, wenn es dann zum Beispiel gegen die Bayern, wenn es gegen den VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen und RB Leipzig geht. Da wird man die Wahrheit dann herausfinden, so wie man sie ja auch in der Hinrunde herausgefunden hat. Und echt mal gespannt, wie der BVB in diesen Topspielen abschneiden wird und wo er nach diesen Topspielen dann auch stehen wird. Ich möchte jetzt deswegen auch kein Öl weiter ins Feuer gießen, meine Meinung dazu sagen, aber ich denke mal, dass es sehr, sehr eng wird für die Dortmunder noch mit Platz 4, vor allem wenn sich das Spielerische einfach nicht ändern möchte. Ein Bayern München, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen verzeihen keine solche zweiten Halbzeiten, wie der BVB sie in den letzten Wochen und teils Monaten auch gezeigt hat. Nun, aktuell ist es halt so, dass Dortmund aber Vierter ist. Kurs Champions League, Eintracht Frankfurt trotz der Niederlage bleibt gesichert auf Platz 6 und es sieht auch sehr gut aus für die Frankfurter. Eventuell international spielen, nicht nur eventuell, sieht gut aus und auch ist die Champions League noch nicht ganz weg, falls Platz 5 auch noch dazu reichen sollte. Aber ich denke, wenn die Frankfurter am Ende der Saison international dastehen, ist das eine gute Sache. Man muss ja auch feststellen, dass die Frankfurter in den letzten Bundesliga-Saisons sich auch nicht über die Liga für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert hat. Das war halt meist über den Pokal. Und über die Europa League, deswegen gab es sogar Champions League Fußball in Frankfurt zu sehen, aber über die Liga hat das jetzt seit ein paar Saisons nicht mehr stattgefunden und ich denke schon, dass es aber ein guter Indikator ist, in welche Richtung es in Frankfurt geht. Man sollte Dino Topmöller weiterhin die Zeit geben, das in Frankfurt zu entwickeln. Wenn er jetzt Platz 6 erreicht, ist das beste Ergebnis seit ein paar Jahren bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, dann sollte man ihm auch die Möglichkeit geben, dann in der Sommervorbereitung die Mannschaft so aufzustellen, wie er sich das vorstellt, seine Taktik auszuarbeiten und dann wird man ja in der nächsten Saison schnell sehen, in welche Richtung es geht. Ich sehe das alles gar nicht so negativ in Frankfurt, diese Entwicklung. Da ist viel Potenzial da und ich denke mal, dass wenn man da ein bisschen Geduld hat, könnte es schon nächste Saison ganz anders aussehen. Ja, und da sind wir dann auch jetzt nochmal beim letzten Spiel, weil da liegt jetzt nochmal ein bisschen mehr drin als nur Spiel und Resultat. Ja, in Freiburg gegen Leverkusen 2:3. Es war deutlicher als das Resultat es sagt. Die Leverkusener hatten 75% Ballbesitz und zwar über die gesamte Spielzeit. Das zeigt schon ganz klar, wer Chef im Kasten war, im Stadion war, auf dem Feld war. Die Freiburger mit ihren Mitteln waren nicht so schlecht eingestellt, ließen das über sich ergehen, was die Leverkusen anzubieten hatten und setzten feine Nadelstiche, ließen sich auch von dem frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und setzten dann, wie gesagt, diese Nadelstiche 1:1, der Ausgleich dann und dann hatten sie halt Pech, dass ein Fehler von Atobolu, dann einen Rückstand noch vor der Pause herbeibringt. Er hätte sich eigentlich auf den Ball legen müssen, hat aber dann mit dem Fuß gespielt und das mit in die Füße von Schick hat er noch auf jeden Fall war Schick der Torschütze, der Nutznießer von dieser Situation. Und das ist natürlich dann jetzt Pech gewesen halt für die Freiburger, die dann doch mit einem Rückstand in die Pause gehen musste und das, obwohl die Leistung an sich gar nicht mal so schlecht war. Ja, und zwar eigentlich Losek, der das 2:1 gemacht hat. Schick im Nachschuss scheiterte er nochmal Tobolo und dann flog der Ball einfach rüber zu Losek, den er reingemacht hat. Also es war nicht Schick selbst, aber er war auf jeden Fall daran beteiligt. Dann in der zweiten Halbzeit war Leverkusen die klar bessere und dominante Mannschaft, führte auch verdient mit 3:1. Und hätte auch vielleicht den einen oder anderen Konter vielleicht ein bisschen besser ausspielen können, wäre es noch deutlicher geworden. So wurde es nochmal spannend, 10 Minuten vor Schluss, als dann Keitel doch noch auf 2:3 verkürzte. Da warfen die Freiburger nochmal alles nach vorne, ohne aber Leverkusen wirklich gefährden zu können. Und man muss sagen, in dieser Phase, wo das Ende der Saison kommt und die Doppelbelastung und sogar Dreifachbelastung bei Leverkusen da ist und trotzdem schafft diese Mannschaft es weiterhin meistens zu siegen oder unentschieden
entschieden zu spielen. Ist schon faszinierend, was da für Kräfte freigesetzt werden. Aber auch zeigt das die Tiefe des Kaders bei Bayer Leverkusen. Da kann man immer jemanden reinschicken und es wird immer einer sein, der was bewegen kann. Ob das jetzt Nathan Teller ist, ob das ein Palacios ist, Grimaldo und Xhaka ja sowieso. Und man vorne jetzt mit Schick spielt, mit wem auch immer. Also in Leverkusen ist im Moment wirklich alles Gold und es ist wirklich interessant zu beobachten, wie das diese Saison enden wird. Die Meisterschaft dürfte eingesackt werden. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal entscheidend was passiert. Im DFB-Pokal geht immer was in Richtung Überraschung, aber Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Natürlich ist Bayer Leverkusen auch im DFB-Pokal der klare Favorit. Und in der Europa League muss man jetzt sehen, das Los ist klar und deutlich West Ham. Das wird schon nicht einfach, aber Leverkusen hat einfach diese Klasse, um vielleicht das kleine Triple sogar zu schaffen. Das Double sollte auf jeden Fall möglich sein. Wir werden das im Auge behalten. Dann sind wir, wie gesagt, ja beim SC Freiburg, der im Tabellenmittelfeld liegt. Man kann in Freiburg eben nicht jede Saison erwarten, dass immer das internationale Geschäft dabei herauskommt. Wie sagt man in Freiburg immer, wir wissen, woher wir kommen, wir wissen, wer wir sind und wir möchten auch bleiben, wer wir sind. Und deswegen sind die Erwartungen in Freiburg vielleicht im Umfeld ein bisschen anders geworden. Die Fans erwarten vielleicht ein bisschen mehr, aber die Führungsetage, glaube ich schon, dass die das richtig einschätzen kann. Die Bombennachricht, die allerdings aus Freiburg kam, das war heute Montagmorgen, als Christian Streich in einem emotionalen Video tatsächlich seinen Abschied zum Saisonende vom SC Freiburg verkündet hat, nach 12 Jahren. Und wenn man die gesamte Zeit nimmt, 29 Jahre hat er in Freiburg insgesamt verbracht. Das ist enorm und auch 12 Jahre Bundesliga-Trainer ist absolut enorm und faszinierend. Ich kann auch verstehen, dass dann irgendwann mal man ausgelaugt ist, man vielleicht auch nicht mehr die Power fühlt. Also nach dem, was er da in dem Video gesagt hat, immer von uns, mein Verein und so weiter. Also das Feuer ist schon noch da, aber ich glaube, die Energie ist einfach im Moment ein bisschen weg und ich kann dann auch verstehen, dass Christian Streich dann nicht den richtigen Moment verpassen möchte und ich denke für einen SC Freiburg, den auf Platz 9, 8 Spieltage vor Schluss einzupacken und vorzubereiten, um ihn weiterzureichen an den nächsten Trainer. Ich denke, das ist schon ein guter Moment. Für die Freiburger geht es nicht mehr um ganz viel diese Saison, auch Richtung internationales Geschäft, aber das wird halt auch nicht erwartet. Und so denke ich, dass Christian Streich diese letzten Wochen bestimmt genießen wird mit seinem SC, mit seinen Spielern, seinen Fans. Und da das Ganze weiter noch ernst natürlich bearbeiten wird, aber auch mit einem gewissen Lächeln auf den Lippen, weil er weiß, es sind die letzten Wochen beim SC Freiburg. Er wird ein lachendes und ein weinendes Auge haben, was man verstehen kann. Man hat gemerkt in diesem Video, dass es ihm nicht leicht fällt, sich vom SC frei zu machen, zurückzutreten, den Weg freizugeben. Aber ich denke einfach, wenn man das so lange gemacht hat, dann ist irgendwann auch mal gut. Ein bisschen vergleichbar mit Jürgen Klopp, der ja auch jetzt eine Pause macht, was bei Christian Streich eine Pause sein wird. Das wird man sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo anders als Trainer plötzlich auftaucht. Ich denke eher, wenn er überhaupt nochmal in den Fußball zurückkehrt, dann wird er irgendeine andere Funktion beim SC Freiburg nochmal übernehmen. Nun, die ganzen Lobhudeleien und die Lobpreise und Chöre auf Christian Streich, die gab es jetzt en masse. Auch im Blog, ihr habt ja gesehen auf der Seite, ich habe den da nochmal extra einen Artikel auch geschrieben, weil einfach, das war mein Bedürfnis, 12 Jahre hat Christian Streich mich quasi durch die Bundesliga mitbegleitet, SC Freiburg war für mich Christian Streich und deswegen ist es für mich auch ganz klar, dass ich einen kleinen Nachruf, um es mal so zu nennen, natürlich starte. Und zwar nicht am Saisonende, sondern jetzt, wie ich erklärt habe, die Emotionen sind noch frisch. Jetzt macht es am meisten Sinn, jetzt fällt einem am meisten ein, wie sehr Christian Streich dieser Bundesliga fehlen wird. Man wird es allerdings erst wirklich merken, wenn er dann tatsächlich im Sommer am ersten Spieltag nicht mehr an der Seitenlinie des SC Freiburg stehen wird, sondern Gerüchte verdichten sich, dass sein Co-Trainer Schuster den Verein übernehmen könnte, die Mannschaft übernehmen könnte. Man wird da noch ein bisschen warten müssen. Auf jeden Fall hat man gemerkt, Christian Streich, dass es ihm nicht leicht fällt. Es fällt niemandem eigentlich leicht.
was Christian Streich eben ausgemacht hat, das habe ich alles beschrieben. Finde es halt einfach ein bisschen schade, dass das so negativ ausgelegt wird, was er politisch zu sagen hatte. Ich meine, er hat das ja trotzdem gedacht, auch wenn er es nicht gesagt hätte, wäre es trotzdem seine Ansicht gewesen. Ich bleibe der Meinung, ich übrigens bin komplett unpolitisch, will dazu auch dann auch gar nichts Großartiges sagen, aber ich denke schon, dass Menschen das Recht haben zu denken, was sie wollen, auch politische Orientierung haben dürfen, wie sie wollen, solange sie niemanden damit gefährden oder gefährliches Gedankengut vermittelt wird. Der eine oder andere wird sagen, ja doch, das ist ja gefährliches Gedankengut, das ist Ansichtssache, ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich finde es nur nicht fair, dass wenn jemand einfach seine freie Meinung äußert, dass er dafür auf die Fresse kriegt, vor allem wenn es jetzt nichts war, was irgendjemanden verletzt hat oder irgendjemanden in Gefahr bringen sollte oder was auch immer. Deswegen finde ich das nicht so ganz fair, aber ich muss auch anerkennen, dass jeder da seine eigene Meinung hat und dass es eben Menschen gibt, die sich an dieser Meinung stören, und das ist auch deren gutes Recht. Und es ist auch klar, dass nicht jeder in der Bundesliga, nicht jeder in der Fußballwelt Christian Streich zu Füßen liegt oder ihn von morgens bis abends feiert. Dass es da auch kritische Stimmen gibt, ist ganz klar. Leute, die ihn nicht mögen, ist ganz klar. Es gibt niemanden auf dieser Welt, den alle mögen oder alle hassen, und von deswegen würde ich ganz einfach sagen, soll da jeder seine Meinung haben. Ich habe meine Meinung kundgetan, ich werde die auch nicht zurücknehmen. Mir wird Christian Streich fehlen, seine Art und alles, wofür er steht. Das finde ich wirklich toll, und es ist schade, dass dieses Unikat der Bundesliga verloren geht. Ob es jetzt für immer ist, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall auf absehbare Zeit wird es seltsam sein, keinen Christian Streich mit dem SC Freiburg in Verbindung bringen zu können. Und wie man im Schwarzwald und in Freiburg ja sagt, adieu, und das ist dann erst auch mal der Abgesang auf Christian Streich. Jetzt ist er nochmal, wie ich gesagt habe, auch Applaus geben am Ende der Saison. Es werden nochmal Tränen fließen, es werden Blumen geben, es wird bestimmt auch ein Video mit den besten Momenten geben und so weiter. Also da kommt noch einiges auf uns zu, und deswegen wollen wir es im Moment auch jetzt mal dabei belassen. Ja, so viel zum Rückblick auf die Bundesliga. Vielleicht noch ein kleines Wort zur zweiten Bundesliga. Ja, liebe Schalker, ich weiß, ihr alle, immer wenn Schalke nicht zu Hause spielt, gibt es keine guten Nachrichten. Die gab es auch nicht in Berlin. Okay, man hat zweimal einen Rückstand aufgeholt, aber am Ende war das 2-5. Aber auch schon wieder, vor allem in der Abwehr, das gewohnte Debakel. Und es bleibt vogelwild bei Schalke. Und es bleibt vor allem sehr, sehr spannend, was mit diesem Verein passiert. Man hat in diesem Geschäftsjahr endlich mal wieder Gewinn gemacht. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass die ersten 6 Monate oder 5 Monate da noch die Bundesliga mit eingerechnet wurde. 7 Millionen Gewinn. Ansonsten bleibt das Kapital negativ, die Probleme bleiben riesengroß, und es wird ein harter Kampf für die Schalker werden, die Klasse zu halten. Aber ich appelliere auch nochmal alle Fußballfans, niemand kann sich wünschen, dass dieser Verein aus dem Profifußball verschwindet. Es ist fraglich, ob sie eine Drittliga-Lizenz bekommen würden. Wenn nicht, dann droht sogar die Insolvenz, ja, die Häme, klar. Aber ein richtiger Fußballfan, ich zähle mich auch dazu, kann sich einfach nicht wünschen, dass dieser tolle Verein mit seinen tollen Fans und dem tollen Stadion komplett von der Bildfläche verschwindet. Das wäre eine Katastrophe auch für den deutschen Fußball. Das ist ganz klar. Was man auch in der zweiten Liga jetzt sagen kann, St. Pauli steht mit einem Bein in der ersten Liga. Das kann man so sagen. Für Holstein Kiel gilt das Ganze noch nicht. Der HSV konnte dranbleiben mit einem Sieg gegen Elversberg. Und da muss man beobachten, auch die anderen Mannschaften wie Hannover, Düsseldorf, da bleibt es sehr, sehr eng in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga. Das Einzige, was schon mehr oder weniger feststeht, ist, dass die nächste Saison in der zweiten Liga wohl ohne den VfL Osnabrück auskommen werden muss. Die sind einfach zu weit abgeschlagen und auch wieder mit 0-4 untergegangen. Also das reicht nicht für die zweite Bundesliga. Alles danach bleibt spannend mit Braunschweig, mit Rostock, mit Kaiserslautern, mit Schalke, wie schon erwähnt. Also auch in der zweiten Liga ist weiterhin sehr viel los. Die Berliner dürften mit diesem 5-2-Sieg auch endgültig auch nichts mehr mit dem Abstieg in der zweiten Liga zu bekommen kriegen. Dafür sind sie dann doch zu gut. Und wie gesagt, bei den Schalkern muss man jetzt abwarten. Man kann nur hoffen aus Schalker Sicht, dass sie irgendwie den Klassenerhalt schaffen. Und wenn, dann wohl über die Heimspiele. Auswärts läuft absolut gar nichts. Da steht der Schalke auch auf einem Abstiegsplatz, auf einem Relegationsplatz. Und da ist es sehr dramatisch und kurz vor 12. Ja, das war mein Rückblick. Vielleicht noch in eigener Sache ganz kurz. Ihr habt es im Blog gesehen, auf der Seite bereits gesehen. Es ist Länderspielzeit und das heißt, für uns hier in Luxemburg gibt es das wichtigste Spiel aller Zeiten. Am Donnerstagabend trifft unsere luxemburgische Nationalelf in Tiflis auf Georgien im Halbfinale der Nations League. Playoffs, die enorme Chance für ein kleines Land wie Luxemburg, vielleicht bei der Euro dabei sein zu können. Ja, da fiebern wir natürlich alle drauf hin. Natürlich sieht es für Luxemburg nicht so gut aus. Einige Leistungsträger fallen aus und das ist bei so einer Mannschaft dann schon schwerwiegender, als wenn das bei Mannschaften ist, die wirklich ein großes Potenzial haben, wo sie nachfüllen können ohne Ende. Das ist bei uns in Luxemburg natürlich nicht der Fall. Wenn da Leistungsträger ausfallen, dann wird das Gefälle schon ein bisschen größer. Die Chancen in Georgien stehen nicht besonders gut, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und wer weiß, mit einer überragenden Leistung kann man vielleicht einen Sieg in Tiflis landen. Wenn das denn so kommen würde, gäbe es hier das große Finale hier im Stade de Luxembourg, wie wir das nennen, im Stadion von Luxemburg, im Spiel gegen Griechenland oder gegen Kasachstan. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal muss das Spiel in Georgien gespielt werden und dann wissen wir hier mehr. Am Samstagabend ist dann auch das Spiel Frankreich gegen Deutschland und dazu möchte ich einfach nur sagen, dass ich einfach nur gespannt bin, wie Nagelsmann aufstellen wird, wie sich die Neuen schlagen werden und dann guckt mal, was da wird. Ja, damit soll es das gewesen sein mit diesem Rückblick und diesem kleinen Ausblick von mir. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir lesen uns garantiert im Blog. Am Donnerstag ist ja der von mir aus geplante Georgien-Luxemburg Live-Ticker geplant. Da können wir uns auch wiedersehen. Ich freue mich auf jeden, der da quasi unterstützend mitliest und reagiert. Da freue ich mich auf jeden Fall darauf. Und dann ja, die Länderspiele am Wochenende und Anfang nächster Woche. Wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir lesen, hören, sehen uns. Bis bald. Tschüss, euer Fußball.